Live in Mixtapes. Hallo Lukas.
Hallo Christian.
Wann warst du das letzte Mal im Kino?
Ewig nicht mehr. Ewig nicht mehr. Ich glaube, das ist wirklich schon lange her.
Warte, ich überlege jetzt. Ich war letzte Woche krank, da habe ich zu Hause gesehen, Joker 2.
Okay, und?
Ja, so ein bisschen krank sein und sich sowas Trauriges anschauen.
Hat schon was, ne? Das ist auch eine Form von Katharsis, aber dazu später.
Wir haben hier Christian Fuchs, hallo.
Hallo.
Die Frage ist jetzt, als was man dich kennt. Kennt man dich als Musiker oder als FM4-Redakteur, Filmkritiker?
Ich glaube schon mehr als Radiomensch, glaube ich, weil das Radio einfach viel größere Ausstrahlungsweite hat. Weil Musik, also ich habe manchmal mit meinen musikalischen Projekten so ein bisschen am Mainstream, soll ich sagen, angetapst. Aber generell, ja, glaube ich schon, also dass die Radioaktivität mehr Menschen kennen.
Du hast ein Buch geschrieben, Das Glühen im Dunkeln, wie Filme mir das Leben retteten. Und das ist super. Ich möchte auch trotzdem deine vier Bands, oder vier, es waren glaube ich in Wirklichkeit mehr, aber mir sind dann vier gleich eingefallen. Als ich ein Jugendlicher war, haben wir gedacht, ui, da gibt es eine Band, die heißt Fetish 69, die ist mir aber vielleicht zu arg.
Das war erste Hälfte 90er, gegeben hat es uns bis 2003. Und ja, arg. Freut mich natürlich, weil das war irgendwie auch die Intention ein bisschen dahinter. Also ganz am Anfang bei der Gründung, das hat unzählige Besetzungswechsel durchlaufen und auch sehr viele musikalische Mutationen. Aber ich glaube, die Uridee ganz am Anfang war, wir wollten irgendwas machen, was in Österreich halt nicht gibt und das irgendwie ja, provokativ war oder halt anders. Ja.
Und das war Industrial am ersten.
Genau.
War Bunny Lake.
Bunny Lake war dann der Versuch, sozusagen auch Pop ein bisschen reinzuholen, aber schon auch sehr beeinflusst. In den Nullerjahren gab es ja diese ganze Elektropunk-Szene, die für mich so eine Rückkehr zu Punk und Postpunk war, weil man da wieder nur mit einem Drumcomputer und mit wenig Virtuosität Dinge auf die Bühne stellen konnte, also Peaches und all diese Musik, die es da gegeben hat. Es war am Anfang auch so ein, wie soll ich sagen, sehr dunkles, undergroundiges Projekt und hat sich dann im Laufe der Jahre, Bunny Lake hat es 8 Jahre gegeben, in der zweiten Hälfte der Band-Existenz ist dann viel mehr mit Pop geflirtet worden. Auch beim Major-Label und das waren auch so, das waren meine einzigen 5 Minuten Fame in den Ö3-Charts.
Ö3-Charts, sehr gut. Das ist, glaube ich, macht sie nur Lou Reed und Velvet Underground Eindeutschungen, oder?
Nein. Also wir sind 50-50. Wir machen zur einen Hälfte, so haben wir begonnen, mit Lou Reed und Velvet Underground, Wiener Liedversionen.
Ja.
Und dann haben wir aber schon mit dem zweiten Album eigene Lieder geschrieben. Also wir pendeln da hin und her. Die Velvet Underground-Idee war eher so auch eine Bandfindung. Da war die größenwahnsinnige Idee, eines der berühmtesten Alben der Rockgeschichte zu covern, komplett. Und mit dem zu beginnen. Und dann haben wir uns überlegt, welche Band. Und ich habe dann für Velvet Underground votiert. Und das war unser Start. Und von dem ausgehend haben sie dann auch eigene Lieder entwickelt.
Du sitzt einem Mann gegenüber, der genau das Gleiche gemacht hat.
Ich mache das gleiche momentan. Ja. Ja, ich mache das mit den Sex Pistols, auch auf Dialekt und so, aber halt ja. auch ohne Virtuosität.
Ja.
Weil ich ja finde, das macht wieder Raum auf für anderes. Ne? Also ja. Virtuosität kann auch irgendwie Grenzen setzen. Ne?
Auf jeden Fall. Und David Pfister und ich sind ja beides nicht Virtuosen. Ich habe sogar in den letzten Jahren ein bisschen geschummelt mit Gesangsunterricht, aber grundsätzlich nicht Virtuosen.
Musik auch irgendwie filmisch? Als Filmexperte, gibt es da eine Überschneidung, wie du sowas umsetzt, sei es auf Platte oder live?
Ich glaube, die größte Überschneidung ist, dass ich eigentlich Filmregisseur werden wollte. Das war so mein Kindheitstraum und Jugendtraum. Ich bin dann nach Wien gezogen. Also bevor ich nach Wien gezogen bin, habe ich die Aufnahmeprüfung auf der Filmakademie versucht, durchgefallen. Und meine Eltern haben mir dann ein Ultimatum gestellt, ich muss jetzt schnell irgendwas studieren, dann darf ich in Wien bleiben, damals. Und Musik ist, glaube ich, immer meine Kompensation für das, dass ich nicht Filmregisseur geworden bin. Also ich gehe nicht wie ein klassischer Musiker an Musik ran, der jetzt zu Hause sitzt, vielleicht eine Gitarre in der Hand hat und dann ein paar Akkorde spielt. Ich denke mir vorher ein Bandprojekt aus. Ich denke mir vorher den Bandnamen aus, sogar oft einen Albumtitel und alles, bevor es an Tonmusik gibt. Das war oft so, auch für Freunde ausgedacht. Und ich denke mir das Ganze wie ein Film aus. Also ich sehe mir immer... Regisseur ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, weil es doch sehr demokratische Projekte sind und ich jetzt nicht der Fädenzieher im Hintergrund bin, der da diktatorisch den Ton angibt, aber ich sehe mich eher so als Kurator. Regisseur, Kurator und jedes Bandprojekt oder jedes Album ist ein bisschen wie ein Film. Also ich denke jetzt beim Songschreiben an Filmbilder, aber es ist meine Kompensation, irgendwie ist jede Platte wie ein kleiner Film.
Und anders als die davor und danach.
Genau. Okay. Genau. Und aber immer so eine Zusammenstellung von Leuten, die da mitwirken, also dass man mit einem Casting vergleichen könnte. Es ist auch im Studio ähnlich, weil immer wenn ich mit Schauspielern oder Regisseuren rede, dann ist diese berühmte Geschichte, wie viele Takes dreht man? Also sind es jetzt 5 Takes, 2 Takes oder 50, wie bei David Fincher oder so. Und das ist sehr gut vergleichbar, finde ich, mit Einsingen oder Einspielen im Studio. Und dann gibt es ja auch den Schnitt, also die Produktion. Es ist alles sehr ähnlich, finde ich, sehr, sehr parallel. Es geht sogar so weit, oft, wenn ich Schauspieler interviewe, die haben ja alle verschiedene Herangehensweisen. Da gibt es ja irgendwie die Method Actor und die das ganz locker nehmen. Auch das kann man, finde ich, vergleichen mit Musik machen, weil es gibt Sängerinnen oder Sänger, die gehen ins Studio, die zünden sich überall Kerzenlicht an, brauchen komplett eine intime Atmosphäre, gehen dann unbedingt in diesen Aufnahmeraum, wo sie die anderen nicht sehen. Das wäre jetzt so der Vergleich, finde ich, ein bisschen zum Method Acting. Und ich selber zum Beispiel bin da auf der komplett gegenteiligen Schiene. Ich stehe gern mitten neben dem Producer im Raum, plaudere mit dem, weil ich jetzt persönlich nicht so an diese ganzen Mythen so glaube. Ich glaube nicht, dass der Hörer oder die Hörerin das dann so raushört. Und ich habe da komplett lockeren Zugang und ich wäre jetzt eher im Vergleich bei Schauspielern, da gibt es diese berühmte Anekdote vom Marathonmann, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, als der Film gedreht worden ist, Laurence Olivier und Dustin Hoffman in den 70er Jahren.
Mit der Zahnoperation.
Mit der Zahnoperation, ja. Genau. Und der Dustin Hoffman spielt halt so einen jungen Burschen, der halt Marathonläufer ist im Central Park und für den Dreh ist er ständig Runden gelaufen. Und ist verschwitzt hinkommen und der Laurence Olivier als britischer Schauspielgott ist dort locker gesessen und hat gesagt, warum machst du das eigentlich, du könntest ja einfach nur spielen. Mhm. Und ein bisschen so ist eher mein Zugang oft, aber ja, da gibt es sehr viele Parallelen und für mich ist Musik vielleicht ein bisschen Ersatz für Film.
Ja, und am meisten überschneidet sich es in dem Projekt Black Palms Orchestra. Das aktuelle Album ist nur Filmmusik. Ist die ganze Band nur Filmmusik?
Nein, das aktuelle Album, also das Black Palms Orchestra, hat tatsächlich begonnen, erstens als Soloprojekt von mir, also das erste dezidierte Soloprojekt, weil natürlich, ich meine, spielt ja auch in Bands oder habt in Bands gespielt, und diese ganze Banddemokratie, der ich mich auch immer mal sehr unterworfen habe, muss ich sagen, ist aber auch schwierig. Und es ist, Bands sind ja auch wie Beziehungen, also finde ich sehr vergleichbar, und gibt es dann auch Beziehungsdiskussionen und Streitereien. Und das wollte ich mir da ersparen. Es ist mein Solo-Projekt und es ist auch ein Projekt, wo ich Musiker frage. Ich kenne sehr viele Leute in der Wiener Musikszene und der österreichischen, auch Ausland, und dass die da halt mitarbeiten. Es ist wirklich so, jedes Album wird zusammengestellt wie ein Filmcasting mit der Person, mit der Person, mit der Person. Und das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass es tatsächlich stimmungsmäßig sehr von Soundtracks und Serien beeinflusst ist.
Na, spielen wir was.
Ja, wahrscheinlich kann man dich am besten vorstellen oder da jetzt introducen mit dem Lied Nightcall, oder? Weil das ist einer deiner Lieblingsfilme, nehme ich mal an. Und auch eines deiner Lieblingslieder, nehme ich mal an.
Das stimmt. Also das war sogar so nahe, dass es auch, dass wir uns gedacht haben, geht das überhaupt, kann man das covern? Aber ich bin eigentlich jetzt recht stolz auf die Version nur. I'm giving you a night call to tell you how I feel. I wanna drive you through the night, down the hills. I'm gonna tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. Something inside you, it's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same.
Ist das eines deiner Lieblingsfilme? Oder,
Drive ist definitiv schon einer meiner aktuelleren, wenn man das so sagen kann. Ist kein Film aus den 70s oder so. Lieblingsfilme, ja.
Hast du einen Lieblingsfilm? Und falls ja, würdest du überhaupt sagen?
Sagen würde ich es auf jeden Fall. Ich habe nicht auf einen zu einigen, ist wirklich irrsinnig schwer. Also eigentlich ist es eine Top-20-Liste. Wenn ich es jetzt eindampfen muss auf Top-10, variiert sie immer wieder. Also nach Befindlichkeit, auch nach Lebensphasen, aber wenn, dann sind es 10. Also ein Film ist komplett unmöglich.
Machst du viele Listen?
Nein, ich bin jetzt gar nicht so der Listenfetischist. Also Musiklisten mache ich gar keine mehr mittlerweile, weil das ist mir einfach zu viel geworden. Aber ich habe, als ich auf Facebook gegangen bin, glaube ich 2011, habe ich recht bald eine Gruppe entdeckt aus so Filmnerds. Da sind auch sehr viele Journalisten-Profis dabei. So eine deutsche Gruppe ist es mit ein paar Österreichern, die jedes Monat, jeder postet jedes Monat, was er gesehen hat. Es sind irrwitzige Dinge dabei, weil ein Monat hat 30, 31 Tage und da gibt es Leute, das sind meistens Männer, die posten Listen mit 200 Filmen im Monat. bei mir werden es immer weniger, weil ich immer weniger Zeit habe, aber das war eigentlich ganz gut für mich selber, zum ersten Mal auch mitzuschreiben. Und eben seit 2011 oder so schreibe ich auch wirklich monatlich mit. Das ist eine Liste, die ich mache. Also diese Listen gibt es schon. Und die Alltime-Lieblingsfilme, ja, also ganz aus der Pistole geschossen, ist Badlands von Terrence Malick. Dann The Night of the Hunter von Charles Laughton. Boah, es sind wirklich viele. Possession von Andrzej Sulawski. Sicher drei Filme von David Lynch wahrscheinlich in den Top 10. Sehr schwer eigentlich, wirklich schwer.
Und das sind Filme, die du auch öfter schaust. Also wie oft hast du Badlands bis jetzt geschaut?
Es ist lustig, wir machen bei FM4, auch in unserem Filmpodcast, machen wir auch so Unterscheidungen. Also es gibt Lieblingsfilme, dann gibt es beste Filme. Und dann, also es ist eine Unterscheidung, die eine Kategorie, die meine Kollegin Pia Reiser mehr oder weniger für uns erfunden hat, sind Filme, die glücklich machen. Also Filme, die glücklich machen, schaue ich ganz oft. Also ein Film, der wahrscheinlich die einzige Komödie in meinen Top 10 ist, Airplane, die unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug. Den habe ich wahrscheinlich 25 Mal gesehen in meinem Leben. Oder es gibt schon Filme, Dawn of the Dead von George Romero, habe ich wahrscheinlich auch 25 Mal gesehen. Oder viel öfter, es gibt Menschen, die haben Filme 50 Mal gesehen. Bei mir ist es im Durchschnitt 2-3 Mal, wenn ich einen Film sehr gern mag. Also Drive habe ich wahrscheinlich 3 Mal gesehen. Mhm. Aber ja, Filme, die glücklich machen, das ist wieder eigene Kategorie.
Also wie Medizin quasi, kann man das verstehen?
Genau, ja. Genau. Das habe ich während der ganzen Pandemiezeit zum Beispiel viele dieser Filme wieder nochmal angeschaut. Und oft Lieblingsfilme, das ist oft so, den muss man sich erhalten. Also da habe ich oft Angst zum Beispiel, wenn ich die zu oft sehe, dass dann irgendwie eine Beschädigung gibt irgendwie. Also es gibt auch Lieblingsfilme, glaube ich, die ich wirklich nur einmal gesehen habe. Kann das sein? Ja, aus Angst, sie ein zweites Mal zu sehen.
Ich habe wegen dir sehr Filme gesehen, aber ich habe wegen dir auch sehr viele Filme nicht gesehen. Weil ich habe welche, die schaue ich mir auf jeden Fall an. Dann habe ich welche, die schaue ich mir auf keinen Fall an. Und wenn ich so ein Wiggle-Woggle bin, schaue ich, ob du was drüber geschrieben hast. Und wenn du sagst, gut, dann schaue ich es mir an. Und wenn du sagst, schlecht, dann schaue ich es mir nicht an.
Puh, das ist enorme Verantwortung. Also ich habe jetzt gedacht, das kommt eher was, wie es mir oft geht mit Kritikern. Also deswegen schätze ich schon, muss ich sagen, also Kritik generell sehr. Es gibt Kritiker, die zum Beispiel inhaltlich kaum ertragen habe. Ein ganz berühmter Deutscher, ich nenne jetzt keinen Namen, Musikkritiker, der in den Nullerjahren waren es gar nicht mehr so, irrsinnig wichtig war, von einer deutschen Musikzeitschrift, die damals auch sehr wichtig war. Das habe ich immer gelesen, was der geschrieben hat, aber ich war nie mit ihm einer Meinung. Aber ich konnte mir trotzdem dann ein Bild machen irgendwie. Also, ja. Aber das ist natürlich enorme Verantwortung.
Ja, aber es ist auch gut, finde ich, dass ich auch viele nicht gesehen habe, weil das spart man sich auch Leben.
Ja, sowieso, ja.
Gold teeth and a curse for this town are all in my mouth. Only I don't know how they got out. You turn me back into the bed I was when we met. I was happier then with no mindset. And if you turn
aber bist du jemand, der auch Filme wirklich verreißen kann oder will? Weil du sitzt mir gegenüber, bist extrem freundlich. Ist das schwer für dich, dann sowas zu schreiben?
Ich bin generell, muss ich sagen, ein harmoniesüchtiger Mensch. Also ich bin jetzt nicht so in Richtung des aktuellen Internet-Attitude, also dieses Trollmäßige verabscheue ich total, dieses Hater-Ding und alles schlecht machen. Vor allem, wenn es jemandem anderen gefällt, dann sehe ich keinen Grund, dass ich da dazu schreiben muss. Aber eigentlich ist der Film furchtbar. Aber es gibt schon, also ich sehe Filme als sehr emotional. Also von allen Kunstrichtungen habe ich mir bei Filmen das erhalten und kämpfe eigentlich täglich dafür oder damit, dass ich diesen emotionalen Zugang habe. Weil Musik ist anders. Also dadurch, dass ich selber Musik mache, sehe ich Musik wirklich eher in Richtung Beziehungen. Da gibt es auch Hasslieben, dann gibt es Phasen, wo mich Musik generell total deprimiert, wo ich eigentlich Phasen habe, wo mir nichts gefällt. Also Musik ist so ein Wechselspiel und spätestens mit der ganzen Digitalisierung und allerspätestens mit Streamingdiensten hat das Ganze auch ein bisschen verloren für mich. Ich bin noch so oldschool, dass ich halt aufgewachsen bin mit Platten, die man streichelt oder sogar Kassetten und so. Und das ist alles ein bisschen für mich verloren. Das muss ich mir immer wieder neu erkämpfen, meine Musikliebe. Und bei Film bin ich aber ganz, ganz streng, mir diesen emotionalen Zugang zu halten. Und zum Emotionalen gehört natürlich auch, wenn mir ein Film wahnsinnig ärgert, dann muss ich das auch loswerden.
Das Glühen im Dunkeln, wie Filme mir das Leben retteten, das ist eine Zusammenfassung von einigen Kolumnen, die du in den letzten 20 Jahren. Und da sind aber eigentlich gar keine Verrisse drinnen. Also da wird der Film nur gefeiert.
Da hatte ich vorher ungefähre Seitenzahl vorgegeben und einen ungefähren Umfang. Und also die Grundidee zu dem Buch entstand während der Pandemie, weil ich eigentlich wirklich nie Zeit habe, ein Buch zu schreiben, muss ich leider sagen, durch meinen Alltag, wo ich zu viel mache. Und während der Pandemie habe ich mir so alte Texte angeschaut und dann habe ich gemerkt, dass ich früher auch anders geschrieben habe, weil es ein anderer Zeitgeist war. Deswegen steht ja bei jedem Text in dem Buch die Jahreszahl dabei, weil ich sehr beeinflusst bin, immer auch vom Zeitgeist und von der jeweiligen Umgebung. Und ich habe früher anders geschrieben, sehr mitgerissen von diesem Internetjournalismus, der so Anfang der Nullerjahre auch aufgekommen ist, der sehr persönlich war, der sehr in der Ich-Form war. Und dann haben wir gedacht, eigentlich könnte man da Texte für ein Buch zusammensammeln. Und als ich dann aber einen Verlag gefunden habe, was sehr schnell ging, den ersten Probetext habe ich hingeschickt, einen Milena Verlag, könnte das überhaupt jemand interessieren? Und dann kam sofort zurück, ja, mich, von der Verlegerin. Dann habe ich konkret angefangen zu arbeiten und dann habe ich halt gewusst, es wird ungefähr 240 Seiten haben und ich habe mir aber ca. 500 Texte durchgeschaut. Also von 2000, wo die FM4-Website begonnen hat, bis ca. 2020. Und dann habe ich gewusst, okay, ich kann das nicht reinbringen. Also es war eher so ein, was muss da drinnen sein? Ich wollte alle meine LieblingsregisseurInnen irgendwie reinbringen. Lieblingsfilme natürlich, über die ich geschrieben habe. Dann war kein Platz mehr für Verrisse, das war so eine rein ökonomische Idee auch. Obwohl es 2, 3 Verrisse gegeben hätte, ich gerne reingebracht hätte, aber das hätte nicht gepasst. Also meinen wildesten Verriss ever hätte ich gerne reingebracht.
Was war das?
Das war lustigerweise, das war ein Film von Chopin, Into the Wild. Okay. So ein Aussteigerfilm. Da kann ich mich erinnern damals, also es war wirklich purer Hass meinerseits im Kino. Das habe ich jetzt nicht so oft. Und ich glaube, dass der gut war, der Verriss. Aber das hätte dann nicht gepasst. Ich wollte dann eher so eine positivere Message rüberbringen.
Aber Chopin generell magst du schon, oder?
Chopin prinzipiell mag ich. Der halbe Verriss dreht sich auch drum. Ich glaube, ich hole da irrsinnig weit aus, warum Chopin eigentlich gut ist oder warum er gute Filme gemacht hat.
Du entschuldigst dich quasi im Vorfeld.
Und um dann auf diesen Film loszugehen, der mich aus verschiedensten Gründen wirklich damals total empört hat.
Wir feiern jetzt, was du, wir haben vorher schon erwähnt, Terrence Malick. Und da hast du ein Lied ausgesucht, nämlich Love is Strange.
Love is Strange ist ein, glaube ich, 50er Jahre, so Evergreen hat man damals gesagt. Und es gibt eine Szene in Badlands. Badlands ist eben einer meiner All-Time-Top-Filme. Den habe ich in den späten 80er Jahren in einer Videothek entdeckt, in einer ziemlich schlechten Kassettenqualität. Also das muss jetzt nicht immer im Kino sein, dass man das zum ersten Mal sieht. Und verfolgt mich seit damals, weil ich schon, vor allem damals, jetzt nicht mehr so eine bisschen True-Crime-Besessenheit gehabt habe und so Serienkiller-Fälle und so diese Bärchen à la Bonnie and Clyde auf der Flucht. Aber wie der Film das zeigt, habe ich vorher noch nie gesehen. Es ist wirklich wie ein Märchen gefilmt. Einerseits mit diesem New-Hollywood-Realismus. Da gibt es jetzt keine großen Effekte oder so, das ist alles sehr realistisch, aber trotzdem irrsinnig märchenhaft. Und da gibt es eine Szene, wo dieses Bärchen, also die haben gerade ein paar Leute, also er hat gerade ein paar Leute umgebracht, die Figur von Martin Sheen, sein Sohn, wie kann sich der da reindrängen? Martin Sheen und Sissy Spacek, beide sehr, sehr jung, und dann verstecken sich die in einem Wald und bauen sich so ein kleines Märchenland auf, während die Polizei schon von allen Seiten kommt. Und dann tanzen sie zu Musik aus dem Autoradio und es ist dieser Song, der dann auch später in einem Film wiederkehrt, also später für mich, weil ich Dirty Dancing erst gesehen habe vor ein paar Jahren. Und da kommt der Film auch, da kommt der Song auch vor, und ja, der Song hat für mich sehr viele, ruft sehr viele Bilder im Kopf an.
Sylvia!
Yes, Mickey.
How do you call your lover boy?
Come here, lover boy.
And if he doesn't answer?
Oh, lover boy.
And if he still doesn't answer?
I simply say, baby, oh, baby, my sweet baby, you're the one. Baby.
Ich spiele dann auch gleich ein Malick-Lied aus Der schmale Grat, das Thin Red Line, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Also Hans Zimmer hat da, glaube ich, den Soundtrack gemacht. Das ist ein Kriegsfilm, der spielt im Zweiten Weltkrieg bei den Konflikten zwischen den Amerikanern und den Japanern und auf einer pazifischen Insel namens Guadalcanal. Und dort wird dieser Krieg geführt, aber da leben auch Einheimische und die singen dieses religiöse Lied. Das hat vor kurzem auch Soap and Skin gecovert. Wie kann man jetzt jemanden, der Terrence Malick nicht kennt, wie kann man das Besondere erklären?
Wo fange ich da an? Ich bin jemand, der Spiritualität in Filmen prinzipiell eher skeptisch gegenübersteht, weil ich würde mich jetzt selber als Agnostiker bezeichnen, der sehr viel Vorlieben hat, da gibt es sogar ein Kapitel dazu in meinem Buch, eine Geschichte, sehr viel Vorliebe hat oder sehr viel Faszination für christliche oder katholische Symboliken. Also wenn ich irgendwo eine riesige Kirche sehe im Urlaub oder so, muss ich unbedingt rein und gleichzeitig extreme Abneigung. Also ich bin da ambivalent, genau dazwischen. Bin von atheistischen Eltern erzogen worden, bin aber selber religiös worden, vielleicht im Gegenzug zu meinen Eltern, so in meiner Kindheit, Jugend, bis ich 14 war. Dann habe ich mich wieder da entfernt davon, aber ich habe eigentlich als Kind sehr viele so Jesusbilder gemalt. Das ist jetzt für Malick für mich recht wichtig, weil mit all diesen Ideen tue ich mir sehr schwer in Filmen und vor allem, wenn es dann spirituell wird. Also ich bin zum Beispiel ein riesiger Fan von Martin Scorsese, habe, glaube ich, einen Großteil seines Gesamtwerks gesehen, aber um Kundun habe ich immer noch einen Bogen gemacht. Ich habe Kundun bis heute noch nicht gesehen. Das ist die Geschichte vom Dalai Lama.
Ja.
Obwohl jetzt nichts habe gegen Dalai Lama, aber vor dem Film habe ich immer noch einen Bogen gemacht. Irgendwann werde ich mich dem stellen. Also ich tue mir das sehr schwer, Glauben oder auch nicht Glauben in Bilder zu bringen. Und Terrence Malick hat was, das kann ich auch sehr schwer in Worte fassen. Ein paar Versuche, das in Worte zu fassen, gibt es in meinem Buch. Der bringt das für mich rüber in Filmen so wie kein anderer. Also das ist für mich der Hauptbezug zu Malick. Sehr viel in Zusammenhang mit dem Universum, mit der Natur.
There are two ways through life. The way of nature and the way of grace. You have to choose which one you'll follow.
Also, was sich durch alle Filme von Malick durchzieht, ist, der Mensch ist so in die Natur hineingeworfen, in die Welt. Und wir sind sozusagen, das trifft sich auch mit meinen eigenen philosophischen Ansichten, wir sind sozusagen der Natur egal. Also während jetzt, ich sage es jetzt ganz einfach und klischeehaft, Menschen, die Bäume umarmen, die so eins sind mit der Natur, mit dem Universum, mit dem Kosmos, gibt's. Und bei Malick ist es so, die Natur beobachtet uns auch, wir sind der Natur völlig egal. In dem fantastischen Film, aus dem du ein Lied gespielt hast, The Thin Red Line.
Ja, das beginnt mit einem Krokodil, was ins Wasser geht, auf dieser Insel. Dann kommen die Soldaten hin, kämpfen gegeneinander, bringen sie um, dann fliegen sie wieder alle weg. Und dann zum Schluss ist wieder das Krokodil. Also es ist vorher die Natur und die Menschen machen halt ihr Ding, aber eigentlich ist es völlig sinnlos. Und dann geht halt alles weiter in der Natur. Ja.
Absolut, ja. Absolut.
This great evil. Where does it come from? How did it steal into the world?
Wir sind der Natur egal und das ist auch sowas, was zum Beispiel auch Werner Herzog sehr in seinen Filmen forciert, die ich auch sehr schätze, oder Herzog als Figur, Malick und Herzog sind ja befreundet, aber bei Malick kommt da was zusätzlich dazu, also die Kamera, die Visualität, sein Werk spaltet sich ja, also Malick ist ja der Typ, der mit Badlands begonnen hat, der dann in den 70er Jahren noch aktiv war und dann gibt es eine irrsinnig lange Pause, ganz eine lange Pause und dann kommt der Thin Red Line. Und nach dieser Pause, also das liegt auch daran, dass er dann plötzlich Finanziers gefunden hat und jeder in Hollywood mitspielen wollte in seinen Filmen, kommt ein ganzer Schub von Filmen, die sehr umstritten sind. Also Badlands, Days of Heaven, die gelten so als absolute Meisterwerke und die sind auch unumstritten. Und dann war immer lange Pause, er hat sich zurückgezogen, er ist untergetaucht und ist in den 90er Jahren erst wieder aufgetaucht und hat dann Film Red Line präsentiert, wo es ja auch so war, es ist typisch für Malick, er arbeitet mit Superstars, die spielen alle fast gratis mit und dann schneidet, die Filme entstehen aber beim Schnitt. Er dreht Unmengen an Material. Adrian Brody hätte die Hauptrolle spielen sollen in Thin Red Line. Mit dem wurde wahnsinnig viel gefilmt, da gab es einen richtigen Handlungsstrang und dann hat sich Malick das im jahrelangen Schnitt anders überlegt und hat ihn rausgeschnitten fast. Ganz kurz taucht er noch auf im Film, aber seine Figur gibt es eigentlich kaum.
Mickey Rourke taucht gar nicht auf, wurde gefilmt. Und das wollten dann, glaube ich, Brad Pitt und Bruce Willis wollten da gratis mitspielen und sind einfach nicht genommen worden. Ne?
Brad Pitt ist ja dann später jemand gewesen, so eine Art Finanzier für Malick, also Tree of Life hat er da Brad Pitt mitfinanziert. Genau, und dann sind diese Filme gekommen, die für viele schwierig zu verdauen sind, weil sie unter Kitsch oft eingeordnet werden. Für mich eben überhaupt nicht. Also er hat dann mit ganz gigantischen Ensembles eine Reihe von Werken gemacht, die ja, finde ich, einfach so singulär sind in der Filmgeschichte, wo es eben darum geht, Emotionen und existenzielle Momente nicht so zu verpacken in dieses klassische Drei-Akt-Schema, das ja sowieso ein bisschen passé ist im Moment in der ganzen Kinolandschaft, sondern einfach so Assoziationen. Also diese Filme wie Tree of Life und die danach gekommen sind, mein Lebensfilm, also nicht mein Lieblingsfilm, nicht der beste Film, aber der einzige Film, glaube ich, in der Filmgeschichte, wo ich mich als Person komplett wiederfinde, ist Knight of Cups von Terrence Malick mit Christian Bale. Das ist auch so, da spielen ganz viele Stars mit, viele haben mitgespielt und kommen nicht vor, der hat rausgeschnitten und es ist frei assoziiert aus dem Leben eines neurotischen, sehr kaputten Drehbuchautors in Hollywood, der halt so zwischen verschiedenen Frauen herumdriftet. Und auch da, es ist ein Strom von Bildern, auf das muss man sich einlassen. Ich habe versucht, einige Menschen zu bekehren mit diesen Filmen. Bei manchen ist es gelungen, manche sind komplett ausgestiegen, weil da einfach keine klassische Geschichte kommt. Und es gibt da keine Dialoge. Das sind immer nur Monologe bei Malick, also so Off-Monologe. Jetzt kommt jetzt ein neuer Film, ich weiß nicht, ob er nächstes Jahr kommt, der seit Jahren angekündigt, eine Jesus-Geschichte. Da fürchte ich mich ein bisschen, weil ich glaube, ich weiß ganz genau, wie dieser Film schon ausschaut. Ich kann mir den Bilderstrom vorstellen, ich kann mir die Off-Monologe von Jesus vorstellen, wie er mit seinem Vater redet. Ich kann mir das euch schon zu gut vorstellen und ich fürchte mir ein bisschen, dass vielleicht manches das er immer nur angedeutet hat, bisher zu stark ausformuliert. Also könnte sein, dass er zu katholisch wird.
Aber ist das manchmal nicht, das habe ich oft, so Erwartungshaltung an Film. Ne? Also der Film kann ganz anders wirken, wenn meine Erwartungshaltung eine andere ist. Ich habe das schon oft erlebt, dass ich hingehe und man denkt, ich will jetzt lachen oder ich will Katharsis erleben, was auch immer. Das beeinflusst meine Bewertung des Filmes. Hast du das auch?
Total. Das ist ja gesamtgesellschaftlich total. Also ich habe zum Anfang kurz den Joker erwähnt, also Folie à deux, den zweiten Teil, der ja für mich, also der wird sicher in meinen Kino-Top 10 sein, wo jetzt gefeierte Filme wie, was nicht, Anora oder Emilia Perez jetzt nicht in meine Top 10, in meine persönlichen kommen. Ich rede jetzt nicht von den besten Filmen, sondern nur meine Lieblingsfilme. Und Joker hat mich umgehauen im Kino, dieser Film, der zweite Teil. Aber die Fans oder die Gesellschaft hat eine komplett andere Erwartungshaltung gehabt. Die haben sich gedacht, nach dem ersten Teil, jetzt ist Inferno auf den Straßen, der Joker ist frei. Also ja, und jetzt geht es richtig rund und die Apokalypse und viel Action und so. Und dann macht er das komplette Gegenteil und will eigentlich die klassischen Fans provozieren mit dem Film. Und die Erwartungshaltung hat den Film ruiniert. Also der hat, glaube ich, weiß nicht, wie viel Millionen Dollar kostet, Unmengen. Und ist jetzt einer der größten Flops des Jahres geworden, weil die Fans den hassen total.
Wir können jetzt mal was von diesem Joker anspielen. True Love Will Find You in the End. Das singt ja der so geliebte Joaquin Phoenix. Ja?
True Love Will Find You in the End. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will.
don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. 'Cause true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will.
Es zieht sich da so eine Düsterkeit durch dein Buch. Das sind, die meisten Filme sind ein bisschen dark. Oder, entschuldige, oder um noch an den Joker anzuschließen. Ich bin befreundet mit einer Psychiaterin und die habe ich mal gefragt, wie Joker 1 in den Kinos war, ob sie sich den anschaut, weil das ja sicher interessant ist, dass man mit einem, sich so eine Charakterstudie von einem psychisch Kranken anschaut und die hat gesagt, das Leben ist hart genug, ich schaue mir das sicher nicht an. Ja. Also das ist sozusagen das eine Extrem, dass man sagt, es ist eh alles schon irgendwie schwierig, ich setze mich nicht jetzt noch was anderem Herausfordernden aus. Und bei dir habe ich das Gefühl, das ist das Gegenteil. Und das ist eines der ersten Stichworte in dem Pressetext, Katharsis. Also, dass man sozusagen das miterlebt und das ist zwar währenddessen unschön, wenn man sich das anschaut, irgendwie, aber nachher geht es einem besser.
Das funktioniert bei mir einfach Gott sei Dank bei Filmen, also damit sage ich jetzt gar nicht Kino, das geht ja auch bei Heimkino oder Filmen, die man sich zu Hause anschaut. Das funktioniert bei mir Gott sei Dank noch immer sehr, sehr gut. Und das klingt natürlich immer pathetisch, wenn man das sagt, weil sehr viele Musiker sagen das auch in Interviews und so und das hat echt schon so einen Grundpathos, aber ohne das würde ich mir wahrscheinlich sehr schwer tun. Also ohne diesen Effekt würde ich mir sehr schwer tun, weil der noch geschärftere Satz wäre, durch Kunst erspare ich mir eine Therapie und ich würde das auf gar keinen Fall ausspielen. Aber ich habe schon gemerkt, dass das zumindest eine therapeutische Funktion hat. Also immer wieder in schwierigen Lebensphasen. Ich glaube, was bei mir funktioniert ist, also ich rede jetzt konkret wirklich nur von Film und nicht von Musik oder Literatur, wenn ich in einer unguten Stimmung in einen Film reingehe und im Film selber ist noch eine viel dramatischere Stimmung, dann dämpft es meine ungute Stimmung, dann relativiert es das, beziehungsweise es fängt mich irgendwie auf. Also ich kann jetzt wirklich drastische Beispiele nennen. 2023 ist mein Bruder gestorben, mit 68, der in Thailand als Aussteiger gelebt hat. Und das war eines der schlimmsten Jahre durch meines Lebens. Und ich kann mich erinnern, als er noch im Koma gelegen ist und in einer ganz, ganz schwierigen Woche, habe ich auf dem Pressevorführungszettel Oppenheimer gehabt von Christopher Nolan. Und jetzt kann ich mir total vorstellen und würde das auch völlig verstehen, wenn Leute sagen, sie ziehen sich in dieser Zeit total zurück. Und trauern und können unmöglich ins Kino gehen. Ich habe jetzt in dieser Woche nicht nur zwei Filmpodcasts aufgenommen, ich habe mir dann auch am Höhepunkt der Trauer sozusagen oder als mein Bruder wirklich kurz vorm Sterben war, Oppenheimer angeschaut und es ist gelungen, eine Pressevorstellung, dass mich dieser Film für 3 Stunden aus meiner Realität rausholt. Kaum war ich aus dem Kino draußen, ist das wieder zurückgekommen, aber das ist sehr, sehr schwer. Also es gibt kein Musikstück, kaum ein Konzert, kein Buch. Da wäre meine Aufmerksamkeitsspanne gar nicht, da könnte ich es gar nicht lesen in so einem Moment, das dann gelingt, wo das gelingen würde. Und der Film hat mich aber durch meine riesige Angst vor Atomkriegen da rauskatapultiert. Und das ist was ich dem Kino unglaublich hoch anrechne. Und ja, ich finde mich dann auch in solchen Filmen wieder, also mich macht das auch wirklich, ich habe dann darüber nachgedacht, das ist vielleicht ein bisschen pervers oder masochistisch, macht das auch wirklich glücklich. Also der Joker in seiner unfassbaren Düsternis, muss ich sagen, also da gibt es ja ganz viele Filme bei der Biennale, die als Kunstfilme gehandelt werden, als strenge Avantgarde-Filme, die nicht einmal annähernd so dark sind wie dieser Mainstream-Film jetzt, Folie à deux. Und das ist gelungen, mich da einfach komplett reinzuziehen und mich macht das dann auch glücklich. Und das ist genauso, wie mich extremer Nihilismus oder so Hoffnungslosigkeit glücklich macht. Muss ich aber sagen, mit einem Zusatz total, wenn es in Schönheit verwandelt wird. Das klingt jetzt auch pathetisch, aber so absolut trostloses Kino, ich sage ja Klischee, dass sicher manche aufschreien werden, wenn ich dann so Pressetexte bei Filmfestivals durchlese und ein einsamer Pensionist in Tokio, der seit 4 Tagen seine Wohnung nicht verlässt und die Kamera bleibt am Stativ und es gibt keine Filmmusik und so. Wenn ich sowas lese, klappe ich gleich den Katalog zu und den Film schauen wir garantiert nicht an.
Eine Komödie auch bei dir, dich irgendwo abholen und dermaßen verändern in der Wahrnehmung? Total. Oder was braucht es bei der Komödie?
Total, also ich liebe Komödien. Die Art von Komödien, die ich liebe, waren am meisten in den Nullerjahren, muss ich sagen. Das war Judd Apatow mit seinen ganzen Filmen. Es braucht was, ich muss es ernst nehmen. Wenn mich das quasi auf den Arm nimmt, kann ich es nicht ernst nehmen. Auf den Arm nehmen heißt zum Beispiel, diese klassischen Rom-Coms, die auch zur Weihnachtszeit so beliebt sind, wo ich am Anfang weiß, am Schluss werden sie sich trennen, kurz vor Ende, dann wird meistens er ihr nachlaufen durch den Schnee und wird ihr das Weihnachtsbackerl übergeben oder so irgendwas. Wenn das jetzt nach diesem Muster konzipiert ist, kann ich das nicht ernst nehmen, dann überhaupt nicht.
Also aber eher sowas wie Bridesmaids oder This is 40.
Absolut, das sind ja auch in meinem Bridesmaids, das ist in meinem Buch, This is 40, dieser Lieblingskomödie, genau solche Filme sind das, wo ich merke, da wäre ernst genommen mit meinen eigenen Problemen, mit meinen eigenen Beschädigungen und wäre auch selber vielleicht verarscht. Selbstironie finde ich ja ganz wichtig und sowas holt mich total ab, aber das ist ein bisschen verschwunden im Moment.
Vielleicht gibt es es auch nicht so. Also mir ist aufgefallen, das ist das dünnste Kapitel in deinem Buch, die Komödien, und bei meinen Lieblingsfilmen wären sehr viele Komödien, aber es gibt nicht so viel. Und ich sitze auch oft am Wochenende und suche in den ganzen Streaming-Portalen nach Komödien, wo man denkt, das wird es jetzt sein. Aber es gibt echt wenige. Aber vielleicht ist das, weil Humor mehr im Auge des Betrachters liegt als anderes. Ich weiß es nicht.
Ich habe ja auch versucht, so wie ich es bei Darren Smellick oft vergeblich gemacht habe, auch versucht, Leute zu missionieren mit den Filmen der Zuckerbrüder. Also jetzt Airplane, Top Secret und auch die Serie dann The Naked Gun, also Nackte Kanone und so, das ist ein Humor, der zum Beispiel bei jüngeren Leuten überhaupt nicht mehr funkt. Und wenn man jetzt Airplane, das ist, glaube ich, der Film, den ich am meisten gesehen habe in meinem Leben, analysiert, da ist ja jede einzelne Szene gecancelt. Also in dem Film ist überhaupt nichts mehr politisch korrekt. Da gibt es ja Witze über Menschen mit Behinderungen und ich weiß nicht was alles. Das ist vielleicht ein Problem. Also der Todd Phillips, der den Joker gemacht hat, hat ja vorher Komödien gemacht. Also der hat ja vor dem Joker-Film hat er gemacht die 3 Hangover-Filme, dann hat er Komödie gemacht mit Robert Downey und so. Also hat wirklich ganz viele Komödien gemacht in Reihe, wo es halt immer um so kaputte Männer geht oder kaputt um Männer und ihre Probleme. Und der hat gesagt, er kann keine Komödien mehr drehen, weil halt die Zeit zu reglementiert worden ist und zu schwierig mit den Fettnäpfchen geworden ist. Das kann man auch anders sehen, da haben ihm viele widersprochen, aber ein bisschen was ist, glaube ich, schon dran.
Das ist interessant, weil ich wollte dich dann fragen, ich habe immer gedacht, der heißt Judd Apatow, aber du hast es anders ausgesprochen.
Meine Kollegin Pia, an dieser Stelle muss ich sie grüßen, spricht immer alles ganz richtig aus, Judd Apatow, glaube ich.
Judd Apatow, der hat ja auch produziert den Film Get Him to the Greek.
Genau.
Und der ist aus heutiger Sicht wahrscheinlich der cancelwürdigste Film, den es gibt. Da spielt der Sean Combs mit, auch bekannt als P. Diddy. Ich glaube, da wissen wir mittlerweile nur die Eisbergspitze, was der alles getrieben hat. Dann spielt mit der Russell Brand, ist jetzt rechter Verschwörungstheoretiker geworden.
Du bringst es am Punkt. Also du bringst es am Punkt total. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn man ins, das ist in meinem Buch nicht drinnen, der Film, aber wenn man das jetzt googeln würde, ich habe den abgefeiert ohne Ende. Get Him to the Creek war für mich irrsinnig großartig. Auch so wie der erste Hangover-Film. Jetzt ist alles nur mehr toxische Männlichkeit, aber ich finde, man kommt dem ja auch nur auf die Spur, dem Thema, wenn man das so sagt, wie es ist. Und so wie die Szene, wo sie aufwachen bei Hangover am nächsten Tag in Vegas im Hotel, da war ich damals der Einzige, der einen Lachkrampf bekommen hat in der Presseverführung, da war sonst Totenstille, habe ich irgendwie über Spuren schon meine Bandtourneen wiedererkannt drinnen damals. Und Get Him to the Creek ist einer der besten Rock'n'Roll-Filme, wenn man jetzt diese Person nochmal zur Seite nimmt, überhaupt. Und dieses ganze Gockelhafte von Rockstars und was für ein Knall die haben, bringt der Film mit auf den Punkt. Und wie du sagst, unmöglich, den Film nochmal zu besprechen.
Aber das ist die Frage, das frage ich gerne intelligente Kunstliebhaber. Das Kunstwerk vom Künstler trennen, schwer, oder? Oder soll man es machen? Also soll man sich den Film jetzt trotzdem anschauen oder soll man sich auf keinen Fall anschauen oder soll man sich da leiten lassen und schauen, wie es einem dabei geht?
Es ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil meine Blu-ray-Sammlung zu Hause ist ja, das sage ich immer oft, ist so eine Art Giftschrank in der Hinsicht. Noch schlimmer ist meine Bibliothek, die, glaube ich, das Wichtigste ist, obwohl ich jetzt gar nicht mehr so oft zum Lesen komme derzeit, aber das ist sozusagen das Wertvollste, was ich besitze. Und ich habe beim Umsiedeln damals leider mich trennen müssen von meiner Vinylsammlung, da werdet ihr gleich weinen, aber es war für beides nicht Platz in der Wohnung und ich habe meine Bibliothek, die sehr rar ist, als Ganzes übersiedelt. Und die Bibliothek, ich glaube, wenn die Polizei mal in meine Wohnung kommen würde, nicht zuhören bitte jetzt, der Hinsicht, nein, aber einfach, weil so viele kontroverse Bücher drinnen sind, damit meine ich jetzt gar nicht rechtsradikal oder sonst irgendwas natürlich, aber einfach so sexistisch, toxisch, ich meine die ganze surreale Literatur des 19. Jahrhunderts und James Ellroy und so weiter. Und das ist sehr schwer. Und bei Filmen, um bei dem jetzt zu bleiben, ja klar, ich liebe Exploitation-Filme, also wenn ich jetzt Filme anschaue, um mich ein bisschen rauszubeamen aus dem Alltag, also so rein eskapistisch, dann greife ich immer auf Filme aus den 70er Jahren zurück. Das Frühwerk von Brian De Palma und von solchen Leuten, da, wenn man da anfängt, kommt man gar nicht zum Ende. Aus heutiger Sicht, ich muss es irgendwie trennen. Ich muss es irgendwie trennen. Also mein Lieblingshorrorregisseur ist Lucio Fulci, also nach Dario Argento. Das ist ein italienischer Regisseur, der Ende der 70er bis Mitte der 80er so 4, 5 Horrorfilme gemacht hat, so Zombiefilme. Die deutschen Titel sind schon so toll. Ein Zombie hing am Glockenseil, Geisterstadt der Zombies, Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies. Die liebe ich wirklich total, diese Filme. Und boah, schwierig. Also man weiß, Lucio Fulci war extremer Frauenfeind. Also wie der mit den Darstellern am Set umgegangen ist, also was da alles passiert ist. Also jetzt nicht im Sinn von sexuell, aber mobbend und unterdrückend und unangenehm und so, wir haben jetzt kein Geld für tolle Latex-Effekte, da sind jetzt Tiereingeweide, schluckt die einfach und so. Also furchtbar. Oder auch Filme, überhaupt italienische Horrorfilme der 70er Jahre, so ein Spezialgebiet von mir, möchte ich nicht wissen, wie die Dreharbeiten abgelaufen sind. Auch Tieren gegenüber zum Beispiel. Was soll ich machen? Also die Filme sind kleine Miniaturkunstwerke. Ich verehre die. Ich muss für mich irgendwie einen Zugang finden. We'll be right back.